Das eine hatte ich euch ja schon auf dem Rüstwochenende gesagt, ich sag's euch aber gern nochmal. Der Luther, wenn der junge Predikanten ausgebildet hat und die dann das erste Mal auf die Kanzel mussten, da hat er immer folgenden Rat gegeben. Steh frisch auf, mach's Maul auf, hör bald auf. Das habe ich mir gemerkt. Okay, ich soll euch herzliche Grüße von meiner Familie ausrichten. Von Karin, meiner Girlgroup zu Hause. Bestimmte Gründe haben das möglich gemacht, dass sie nicht dabei sein können, aber herzliche Grüße aus Ostwestfalen hier rüber zu euch. Und für alle, die immer noch Brasilien-Fans sind, schlechte Nachrichten. Spiel um Platz 3 gegen Holland. Brasilien, Holland 0-3. Ne? Also die haben nicht viel Grund zu feiern. Wir haben Grund zu feiern. Wir haben einen super tollen Gott, der uns hier ein tolles Wochenende hingestellt hat. Nochmal Applaus für unseren Chef im Himmel. Okay. Wenn so eine TOB oder so ein Rüstwochenende läuft und man dann so sieht, wie Menschen in den Dienst treten für Jesus, dann ist vielleicht der eine oder andere auch hier, der so in seinem Herzen diese Gedanken hat und überlegt, wow, wäre das vielleicht was für mich? Und ich möchte es mal so machen. Gibt es jemanden unter uns, der nach dem Rüstwochenende zum Hänger geworden ist oder der schon vor dem Rüstwochenende Hänger geworden ist, aber noch nie öffentlich vor den Holy Riders seine Hängerschaft bekannt gegeben hat? Wenn das der Fall ist, dann soll er bitte mal nach vorne kommen. Und wenn jemand, genau, komm mal vorne. Alle, die noch nie öffentlich ihre Hängerschaft bekannt gegeben haben und das aber schon gemacht haben, solche sind jetzt gefragt, einmal kurz nach vorne kommen, kurz was zu dir sagen. Name und Stadt oder Name und Dorf reicht. Ne? Denkt an Luthers Worte. Herzlich willkommen, da sind die Hänger.
Ja, ich bin der Charlie vom Chapter Ulm. Hey! Ja, okay, dich habe ich jetzt schon gesucht. Grüße an alle meine Brüder und Schwestern vom Chapter Ulm und nicht vergessen, Grüße und Dank an euch alle und dass mir Jesus die Kraft gab, heute hier zu sein. Super, super. Bleib mal
hier. Ja. Ich bin der Martin, ja, gehört zur Gruppe Ruppert. Ja, genau. Bin jetzt seit Januar, glaube ich, mit dabei, habe da meine Hängerschaft bekannt gegeben und genieße die Zeit mit euch, die Zeit im Hauskreis, die Zeit auf dem Motorrad. Danke, dass wir hier sein dürfen. Hammer.
Den Namen Martin haben wir jetzt auch schon häufiger gehört in den letzten Tagen und Stunden. Martin. Also ich heiße Kai, bin 47, komme aus Ostwestfalen. Ja, bitte, geht doch! Hurra! Genau, bin von Fischis Gruppe Flatland inspiriert worden durch die Motorradgottesdienste, die wir auch das erste Mal jetzt in unserer Gemeinde in Lichtenau veranstaltet haben und durch Sigwinden zu euch gekommen und dann 2013 und 2014 die Sommertouren, die mir sehr nahe gegangen sind und mir einfach gezeigt haben, dass man Glauben und Biken wunderbar verbinden kann. Und wie auch die Ukrainer schon sagten, es ist einfach eine wunderbare Familie und der möchte ich halt auch gerne angehören. Super! Ja.
Das waren die, die offiziell nach dem Rüstwochenende ihre Hängerschaft bekannt gegeben haben, von denen wir das wissen. Aber vielleicht ist in euch, die ihr zu unseren Gästen gehört, die ihr irgendwo mit den Holy Riders unterwegs seid, auch der Wunsch entstanden, seine Hängerschaft bekannt zu geben. Und wenn das der Fall ist, stellst du dich einfach kurz dazu, sagst deinen Namen, dein Dorf, erzählst ein bisschen was von dir und das reicht. Ist jemand da, der noch Hänger werden möchte bei Holy Riders? Hat der Heilige Geist das jemandem von euch aufs Herz gelegt? Es ist ein Schritt für mich, aber ein ganzer Schritt für die Menschheit, oder wie war das? Es ist nicht leicht. Der alte Evangelist in mir sagt, wir singen die Strophe noch dreimal. Aber ich mach's nicht. Okay, dann habe ich noch eine Frage. Das ist jetzt etwas komplizierter, aber für mich bei der Vorbereitung dieses Gottesdienstes genauso wichtig. Wir haben viele Jungs und Mädels, die jahrelang mit uns unterwegs waren, die im Hängerstatus waren, Prospekt sogar Member, und die sind ausgetreten, aus welchen Gründen auch immer. Und die waren hier vielleicht auf dem Rüstwochen und haben vielleicht einmal oder öfter so einen Gedanken gehabt, hey, es war vielleicht doch nicht gut auszutreten. Ich hätte eigentlich dabei sein müssen. Aber ich kann es nicht mehr zurückdrehen. Das stimmt nicht. Ist ein Ausgetretener hier, der jetzt woanders unterwegs ist oder ohne Club unterwegs ist und der zurückkommen möchte, darf gerne auf sich dazu stellen. Oder anschließend zu uns kommen und das festmachen. Okay, seid gesegnet. Eine schöne Zeit als Hänger wünsche ich euch. Great. Im April, oder für April, für April, hat sich Hollywood mal wieder was Biblisches ausgedacht. Pünktlich zu Ostern kam Noah in die Kinos. Ja? Überall hingen die Plakate, Noah, so ein muskulöser Mann und eine Flutwelle dahinter, richtig heftig aufgezogen. Und dann ging das durch die Kinos durch. Vielerorts war dieser Film umstritten. Man hat so Trailer gesehen und hat Infos geholt und man hat gesagt, nee, ist nicht gut. Und die christlichen Einrichtungen, die haben dieses Filmwerk von Aronofsky und von den Paramount Pictures überhaupt nicht gemocht, haben zum Boykott aufgerufen, weil der Film nicht authentisch genug war. Nicht nah genug war an dem Bericht, was wir in 1. Mose finden. Andere haben gesagt, ja, das ist wieder ein typischer Werbefilm für die Kirche. Die Kirche will die Leute wieder reinkriegen, macht einen Film über Noah mit Popcorn und mit Stimmungen und mit Emotionen. Und die haben sich aus dem Grund aus der Geschichte rausgezogen und haben gesagt, den Film sollte man sich nicht anschauen und sie haben deswegen das Kino gemieden. Ich weiß nicht, welche Position du hast. Ich weiß auch nicht so richtig, welche Position ich habe. Ich empfehle eins. Das Buch zum Film. Hä? So. Dann haben wir das schon mal geklärt. Und am besten lesen wir gleich mal folgenden Text, quasi der Trailer zu der Geschichte, okay? 1. Mose 6, weil das sehr lang ist, greife ich einige Verse heraus. Wenn du in der Bibel dabei hast, der darf gerne mit aufschlagen. 1. Mose 6. Vers 13 zuerst. Da sagte Gott zu Noah, das Ende aller Menschen ist von mir beschlossen. Denn die Erde ist durch sie voller Gewalt und verdorben. Und ich will sie mitsamt der Erde verderben. 17 und 18. Denn siehe, ich will die Wasser der Sintflut über die Erde kommen lassen, um alle Lebewesen, worin Lebensodem ist, unter dem Himmel verderben. Alles, was auf Erden ist, soll untergehen. Aber mit dir, Noah, will ich einen Bund aufrichten, und du sollst mit deinen Söhnen, mit deiner Frau und mit den Frauen deiner Söhne in die Arche hineingehen. Noch Vers 19. Und du sollst von allem, was da lebt, in die Arche bringen. Von allen Lebewesen je ein Paar, Männchen und Weibchen, damit sie mit dir am Leben bleiben. Ich frage mich ehrlich, was muss Noah gedacht haben? Wir lesen keine Vorgeschichte. Wir lesen, dass Noah ein total korrekter Mann war, dass er mit Gott wandelte, aber plötzlich trifft ihn das Wort des Herrn und Gott macht das nicht so, wie man das im Predigtunterricht lernt. So einen schönen, seichten Anfang, sanft steigern, dann auf die Spitze bringen, sondern Gott sagt als erstes, das Ende der Welt ist bei mir beschlossene Sache. Boom. Das Ende der Welt ist bei mir beschlossene Sache. Was würdest du denken, wenn Gott so zu dir spricht? Wenn das in deinem Herzen aufblüht wie eine klar zu sehende Blume. Das Ende der Welt ist bei mir beschlossene Sache. Was würdest du denken? Noah, dieser Name, heißt etwas freier übersetzt der Entspannte. Und das war es dann wohl mit der Entspannung. So eine Ansage. Das Ende der Welt ist bei mir beschlossen. Bau ein Schiff. Und Noah macht es auch. Er geht dann hin und baut das Schiff. Vers 22. Noah tat alles nach dem, was Gott gesagt hatte, und er baute das Schiff. Bevor jetzt irgendeine Diskussion losgeht von wegen, ja, die Sintflut-Geschichte, die hört man ja überall irgendwie, da ist ein Mythos oder was. Oder manche sagen, ja, das ist doch nur eine bildhafte Erzählung, die eigentlich etwas anderes illustrieren will. Ich sag euch eins, dieses Schiff hat es wirklich gegeben. In echt, es hat es gegeben. Noch bevor die Missionare mit der Bibel loszogen, auf die Kontinente unserer Erde, zu den Völkern, die damals noch keine Bibel hatten und die dann die Völker mit dieser Geschichte konfrontiert haben, da sagten die, ja, das wissen wir. Die Ureinwohner aus allen Kontinenten kannten die Geschichte von der Flut und von dem Schiff, noch bevor sie mit der Bibel in Berührung kamen. Und dann das Ergreifendste der ganzen Geschichte. 1917, also ziemlich am Ende des Ersten Weltkriegs, vor der russischen Revolution noch, flog ein russischer Pilot über das Araratgebirge, schaute aus dem Fenster und sah einen Kasten, einen richtig großen Kasten aus einem Gletscher herausragen. Ja, wie ein abgebrochener Zahnstocher. Ich hoffe nicht, dass hier sowas mal passiert, aber du weißt Bescheid. So ragte der Kasten da raus. Und er ist gelandet, hat das dokumentiert, hat das aufgezeichnet und ist dann sofort wieder rein in seinen Doppeldecker Richtung Petersburg geflogen und hatte vor, das nochmal zu überdenken, nochmal, ja, war ja klar, was er da entdeckt hatte, aber um das richtig zu sortieren, um sich richtig vorzubereiten, wollte er dann anschließend mit den Papieren in die Kommission des Zaren, um das auszubreiten. Und dann kam die Oktoberrevolution. Die Bolschewiki haben diese Papiere gesehen, waren auf Atheismus gepolt, die Papiere verschwanden und der Pilot verschwand auch. Und nur durch einen Zufall oder durch andere Recherchen hat man das rausgekriegt, dass er das gesehen hat. Er hat es seinem Freund erzählt. In den 50er Jahren war ein Franzose auf dem Ararat, Fernand Navarra. Der ist hingegangen, zwei Expeditionen sind völlig gescheitert. Einmal war er zum Greifen nahe dran und bei der dritten Expedition stand er vor einem großen Schiff. Ein Schiff ohne Handyverbindung, einfach nur mit Buschtrommeln und so. Wunderbar. Schöne, entspannte Zeit damals. Also da hat nicht Noah angerufen, Mensch, wir sitzen hier schon 4000 Jahre, hol uns raus. Nein, hallo. Also Fernand Navarra hat es gefunden, er hat es fotografiert, er hat in Frankreich ein Museum aufgebaut, wo er die Planken aus dem Eis gezogen hat, mit Muscheln und so weiter besetzt, ist es hochinteressant zu sehen. Und er hat Teile von der Eiche gefunden und er hat gesagt, ich habe 5% von der Eiche gefunden, 95% stecken im Eis fest. 2002 hat sich eine neue Expedition zum Ararat aufgemacht, das wurde von den Behörden gestoppt. Aber all diese Informationen, die führen jetzt D-Max und N24 zu sogenannten Dokumentationen und die laufen immer so gleich ab. Sie liefern auch die Fakten. Sie sagen das auch von Navarra, sie sagen das auch von dem russischen Piloten, aber am Ende lassen sie dann, obwohl es eigentlich nach der Faktenlage offensichtlich ist, dass das Teil da oben ist und auch schon gesichtet worden ist, sagen sie dann am Ende, gab es die Arche oder gab es sie nicht? Glaub doch am besten das, womit du am meisten glücklich bist. Und diese Art von Recherche, das nennt man political correct. Ich habe keinen Bock auf Political Correct. Ich habe Bock auf Biblical Correct, weißt du? So sieht's aus. Und Biblical Correct heißt, zu glauben, was Gott sagt. Und wenn das noch von Petrus und sogar Jesus im Neuen Testament wiederholt wird und aufgegriffen wird, ja sogar unterstrichen wird, dann gibt es über diesen reinen Sachverhalt der Arche keine Fragen mehr. Ich lese euch mal was vor aus 1. Petrus 3. Da finden wir den Bericht von Petrus. Und er schreibt folgendes, Kapitel 3, Vers 19. habe jetzt irgendwie Probleme hier mit dem Finger hier zum Umblättern, aber es geht. Ich pack's, ja. In diesen Tagen ist Jesus hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt. Er hat zu denen gepredigt, die einst nicht gehorchten, als Gott abwartete und Geduld hatte in den Tagen Noahs, während die Arche gebaut wurde und in ihr wurden wenige, nämlich 8 Seelen, durchs Wasser hindurch gerettet. Petrus sagt, Gott hat die Arche bauen lassen. Der Apostel. Und ich möchte euch einen Mann vorstellen, Petrus kann ich da leider nicht ganz rausnehmen, aber einen Mann möchte ich euch vorstellen, von dem ich hundertprozentig weiß, dass er nie gelogen hat. Ein einziger. Nicht Angela Merkel, nein. Jesus. Er ist der Einzige, der nie gelogen hat. Und er sagt, wie es war in den Tagen Noahs, als die Arche gebaut wurde, so wird es sein, wenn der Menschensohn zur Erde zurückkommt. Also, Gott im Alten Testament sagt, die Arche hat es gegeben. Petrus berichtet von der Arche und Jesus höchstpersönlich war Zeuge des Baus der Arche und auch er sagt es. Und wir haben überhaupt keinen Grund, das irgendwie abzustreiten oder irgendwie so bildlich darzustellen, dass am Ende übrig bleibt, dass es das gar nicht gab. Und jetzt kommen wir zu der Geschichte. Mose baut die Arche, weil Gott gesagt hat, das Ende allen Fleisches ist bei mir beschlossen. Nicht Mose. Mose hat es aufgeschrieben, Noah hat es gebaut. Danke für die Korrektur. Passiert mir immer wieder. Ihr seid wach, genau. Ihr nehmt das Wort Gottes ernst. Das ist gut. Blenden wir zurück. 6500 vor Christi ungefähr. Noah baute die Arche. Weil die Menschheit total abartig gelebt hat. Und zwar in einer humanistischen Abartigkeit. Das war nicht so 1%, weißt du, ihr kriegt alle auf die Schnauze hier oder so. Waren die nicht. Das waren nette Leute, die sich aber einfach rausgenommen haben, so zu leben, wie sie wollen und nicht, wie Gott sich das gedacht hat. Ganz einfach. Aber abartig. Es heißt in Vers 2 und 3, da sahen die Söhne Gottes nach den Töchtern der Menschen, wie schön doch diese waren, und sie nahmen sich zu Frauen, welche sie wollten. Und da sprach der Herr, mein Geist soll nicht immer da in dem Menschen leben, denn er ist Fleisch, seine Lebenszeit liegt bei 120 Jahren. Weil sie so abartig gelebt haben, weil sie Umgang hatten mit Göttern, mit geistlichen Wesen, hat der Herr das Alter auf 120 zurückgesenkt und es geht noch weiter. Und das zeigt uns, wenn wir gottlos leben, dass der Herr unsere Lebenszeit verkürzen kann. In Prediger 7, Vers 17 steht geschrieben, sei nicht allzu gottlos, damit du nicht sterbest vor deiner Zeit. Wow. Die Gottlosigkeit ist der Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Normalerweise tritt er ein mit 80, 90, aber es kann auch schneller gehen. Und Noah stand da. Und Noah war... Der Prediger der Gerechtigkeit, heißt es im Petrusbrief. Aber die Leute hörten nicht auf. Sie machten einfach weiter. Und Noah sagt, ich muss euch eine Botschaft geben. Gott wird die Erde vernichten. Ihr werdet alle untergehen. Aber er baut ein Schiff. Ein Schiff zur Rettung. Und Noah markiert den Aussteiger und baut das Schiff. Er baut die Arche. Kleine Bemerkung am Rande. Spezialisten bauten die Titanic. Amateure die Arche. Hallo? Das ist Bescheid. Und Noah baut mitten auf dem Trockenen dieses Schiff. Und die Leute schauten zum Himmel. Regen? Wo ist hier Regen? Wo kann so aus starker Regen hinkommen, dass das Schiff schwimmen kann? Das war gegen jeden Verstand. Das war gegen jede wissenschaftliche Prognose. So ein Riesenschiff zu bauen, hat ungefähr die Größe wie eine Autofähre nach Schweden. Und Noah baute und die Leute spotteten, die Leute fluchten, die Leute machten sich lustig. Vielleicht hat eine prähistorische McDonald's-Filiale schon dort McNoahs gebaut oder zusammengebrutzelt oder so. Ne? Und das auflagenstärkste Boulevardblatt der damaligen Zeit, die Bild am Sabbat, ne? die hat eine Schlagzeile gegeben, Noah muss weg, der spinnt, ne? Raus, irgendwelche Sprüche dieser Art. Das war die Geschichte vor 6500 Jahren. Ich schmeiß mal gerade was ein, sonst ist meine Stimme gleich ganz weg.
So, ich hol mir die Dosis jetzt.
Keine Pause. Du fragst dich vielleicht, was hat diese Geschichte mit dem 21. Jahrhundert zu tun? Wir leben jetzt und wir sind human. Schau dich um. Wir haben die Grenzen in Europa demontiert. Hier und da ein kleiner Konflikt, aber ansonsten muss doch Gott stolz auf uns sein. Aber es ist nicht so. Und damals wie heute lebte die Menschheit abartig. Weißt du was? Wenn ein Kleinkind auf der Toilette einer Grundschule vergewaltigt wird, dann ist das abartig. Wenn Leute auf der Straße für ihre geschlechtlichen Verirrungen einen Christopher Street Day aufziehen, dann ist das abartig. Und ich will nicht immer den Zeigefinger erheben gegen solche Leute oder gegen diese Leute, aber es ist doch so. Hast du schon mal Kleptomanen gesehen, die in Kleptomans Day aufgeführt haben, irgendwo in der Straße und gesagt haben, macht alle Supermärkte auf, wir haben das Recht auf Diebstahl, hey, hey, toleriert uns. Ja. Eine halbe Million Menschen pro Tag. Nee, sorry, pro Jahr. Mehr als 1000 pro Tag. Babys werden abgetrieben. Ich möchte jetzt nicht auf Härtefälle eingehen, auf extreme Indikationsfälle, sondern einfach nur so, weil es auf einem One-Night-Stand passiert ist, passt nicht rein ins Bild, weg damit. Paff! Das ist abartig. Echt. Weißt du, vor Jahren fahre ich auf dem Weg zum Gottesdienst durch ein Waldstück und vor mir zieht aus einem kleinen Feldweg eine Ente raus. 2CV, ne? Dieser schöne kleine Franzose, ne? Der jetzt wieder sehr modern ist. So, und dann fahre ich ein bisschen näher ran, ich wollte überholen, da sehe ich da auf der rechten Seite neben dem Nummernschild einen grünen Aufkleber und da stand drauf, ich bremse auch für Frösche. Ich habe mich gefreut. Hey, Mädel saß da drinnen, ne? Eine umweltbewusste Dame. Wenn da ein Frosch bei uns in Westfalen oder in Köln sagt, man Pöppo, ne? Wenn da eine Pöppo über die Straße hoppelt, ne? Und die das sieht, dann bremst die. Ich fand das toll. Aber auf dem gleichen Auto stand links vom Kennzeichen auch ein Aufkleber. Und da stand drauf, gebt Paragraph 218 frei. Das heißt, legalisiert Abtreibung in jeder Form. Ich dachte, das geht nicht. Für Frösche geht die auf die Eisen, bremst die, aber legalfreie Abtreibung in allen Variationen, das ist kein Problem. Und dann noch was. Ich habe euch bewusst vorhin 1. Mose 6, Vers 2 vorgelesen, wo es heißt, da sahen die Söhne Gottes, Gott, da sahen die Göttersöhne nach den Menschentöchtern, wie schön sie waren, und nahmen sich zu Frauen, wen sie wollten. Wenn man das ein bisschen genauer analysiert, stellt man fest, das ist Sexualverkehr mit gefallenen Engeln. Und du denkst, oh, wie sind die Holy Riders denn schräg drauf? Die reden hier von Sexualverkehr mit gefallenen Engeln, wo bin ich denn hier gelandet? Raus, raus, ne? Das ist doch ein Mythos. Pass mal auf. Ein Freund von mir, ein Bekannter von mir. Ist ein ganz abgedrehter. Aber ich mag ihn. Der besucht jedes Jahr den Alien Day in Berlin. Was ist das jetzt? Der Alien Day in Berlin ist eine Konferenz von Leuten, die Begegnungen haben mit Außerirdischen. Und er geht bewusst dahin als Christ. Ganz bewusst. Und da sagt der Fischi, das läuft ungefähr so ab. Sphärische Musik, alle sind gut drauf. Ne? Schöne Bilder von fernen Galaxien, die nie ein Mensch zuvor betreten hat, per Beamer und so diese ganzen Geschichten. Aber dann gibt es zwischendurch immer wieder einen Berichtsteil. Und in dem Berichtsteil dürfen Leute nach vorne kommen und dürfen erzählen, welcher Art ihre Begegnung mit einem Alien war. Und da sagt er ganz ehrlich, 90% davon ist Quatsch. Das hört man schon, das sind erfundene Geschichten, das sind Hirngespinste. Aber 10% lassen dir den Schauer über den Rücken laufen. Da erzählen Leute, dass Raumschiffe kommen, dass sich irgendwelche blauen Gestalten aus dem Raumschiff herausschälen, wie ein Hologramm. Und dann sagen sie fast alle, und dann haben die, pass gut auf, körperliche Experimente mit mir durchgeführt. Dann gehen sie, schämen sich und setzen sich wieder hin. Und Christian ging nach vorne und hat gesagt, ich will euch aufklären. Diese Raumschiffe, die da kommen, sind keine UFOs. UFO heißt ja unidentifiziertes Flugobjekt. Ich sag euch, was das ist. Das sind IFOs. Identifizierte Flugobjekte. Und die kommen nicht von da, die kommen aus der Hölle, um euch an den Satan zu binden. Und ihr müsst Buße tun und zu Jesus umkehren. Sonst schneit halt her, ne? Vor dem Alien Day. Ne? Aber er lebt noch. Er ist lebend da rausgekommen. Aber schaut euch an, was passiert. So witzig das auch anhört. Leute haben Umgang. Das ganze Programm von 1. Mose 6 läuft heute aktuell. Nur man nennt das nicht Dämonen, man nennt das nicht Göttersöhne, sondern man nennt das Alien. Da werden irgendwelche Planetennamen erfunden, die heißen dann irgendwie so, ne? Ja, Klingon, Worf, ne? Star Trek geguckt, irgendwas. Und da gibt es tatsächlich diese Geschichte. Und ich habe auch mit einer Frau gesprochen, die mir sowas erzählt hat. Ich habe ihr dann gesagt, pass auf, ich bete für dich. Ich habe ihr gesagt, diesen Umgang, den du mit den Aliens hast, das sind gefallene Engel, die dich verführen wollen, um dich an den Satan zu binden. Und ich möchte dich gerne wieder treffen. Eine Woche, zwei Wochen. Sagt sie, ja, du bist der Erste, der mir das überhaupt glaubt. Danke, dass du mir zugehört hast. Ich musste das loswerden. Und ich sage, wir treffen uns in zwei Wochen wieder. Dann hatten wir einen Termin ausgemacht. Dann habe ich bei ihr geklingelt, zwei Wochen später. Da kam sie an die Tür mit einem ganz verstörten Gesicht. Ich sage, hey, was ist los? Lass uns darüber sprechen. Hast du das gelesen, was ich dir gegeben habe? Ich habe ihr eine Bibel, irgendwas habe ich ihr da gelassen. Sagte, ja, habe ich. Ja, sag ich, und? Ja, ich muss dir sagen, Fischi, wir dürfen uns nicht mehr treffen. Ich sage, wieso? Ja, die Raumfahrer sind gekommen und haben gesagt, wenn du noch ein Gespräch mit dem Fischi hast, werden wir nie wiederkommen. Wir verbieten dir das, weil das zerstört die Kommunikation zwischen dir und uns und dann gibt es keinen Besuch aus dem Weltall mehr. Und das wollte sie nicht. Schade. Ich hoffe, sie geht nicht verloren. Wisst ihr? Und damals wie heute läuft das Programm ab von 1. Mose 6. Und der Untergang der Menschheit ist beschlossene Sache bei Gott. Aber Gott wäre nicht Gott, wenn er uns nicht eine Arche hinstellen würde. Und die steht seit 2000 Jahren. Ich werde gleich noch etwas dazu sagen. Und damals, als Mose die Arche gebaut hat, das war ja auch nicht lautlos. Ja, ich komme immer wieder auf Mose. Noah natürlich. Das war ja nicht lautlos. Der musste ja die Holzbalken zusammenlegen irgendwie und die Transportgeräusche und das Baumfällen, die ganze Geschichte, das war ja nicht lautlos. Und das hat die Leute schon genervt. Das hat Baulärm verursacht. Und die Leute fühlten sich beim Baulärm auf den Schlips getreten. Das Gewissen hat sich gemeldet. Und wisst ihr, was der Baulärm vom 21. Jahrhundert ist, während die neue Arche schon steht? Der Baulärm des 21. Jahrhunderts ist das Wort vom Kreuz. Und das nervt die Leute. Und wenn es dich nervt, bist du genau hier richtig. Dann stand das Boot. Es war fertig. Kapitel 7. Verse 9 bis 16. Und in die Arche gingen je paarweise ein Männchen und ein Weibchen, wie Gott dem Noah geboten hatte. 7 Vers 10. Und als die 7 Tage um waren, kamen die Wasser der Sintflut über die Arche. Im 600. Lebensjahr Noahs, am 17. Tag des 2. Monats, an diesem Tag brachen die Brunnen der großen Tiefe auf und die Fenster des Himmels öffneten sich. Und 40 Tage und 40 Nächte lang fiel der Regen auf die Erde. An diesem Tag ging Noah in die Arche mit Sem, Ham und Japhet, den Söhnen Noahs, mit der Frau Noahs und den drei Frauen seiner Söhne, sie und alle Tiere nach ihrer Art, alles Vieh nach seiner Art, alle Kriechtiere, die auf Erden kriechten, nach ihrer Art, und alle Vögel nach ihrer Art, alles, was fliegen konnte, was Flügel hatte, alles ging in die Arche paarweise zu Noah, in die Arche von allen Lebewesen, in dem Odem des Lebens war. Und das waren Männchen und Weibchen von allen Lebewesen und sie gingen alle in die Arche, wie Gott dem Noah geboten hatte. Und das muss man sich mal vorstellen. 6500 Jahre vor Christi. Die Leute sahen das. Das Schiff stand, die Leute spotteten, und was gibt's jetzt? Und dann sagte einer plötzlich zu seinem Freund, weißt du was, ich vermisse meinen Kater seit 3 Tagen. Wie, ich vermisse meine Katze. Weg?
Ja.
Und schau mal, überall dieses Geblöcke da und Lärm. Von überall kommen Tiere. Siehst du das auch? Ja, ich sehe das. Und von überall gingen die Tierchen in die Arche. Und die Leute werden das gesehen haben und sie werden sich gefragt haben, was passiert jetzt? Norden, Süden, Westen, von überall kamen die Tiere, erst einzeln, dann immer mehr, und dann war es ein gigantischer Konvoi, der wie ein Wasserstrahl in das offene Tor der Arche hineingeschwallt ist. Von überall. Da waren Gazellen von Afrika, Eisbären aus den Polarkreisen, Skorpione aus der Wüste, Tiere, die man vorher nie gesehen hatte. Und sie gingen Schritt für Schritt, nach und nach, in diesen großen Strom hinein, dessen Ziel die offene Tür der Arche war, und suchten dort ihr Platz. Und noch etwas haben die Leute gemerkt. Was würde denn normalerweise passieren, wenn eine Antilope, Männchen und Weibchen, vor einem Löwen, Männchen und Weibchen, unterwegs ist Richtung Arche? Ah, und ich kann mir vorstellen, die Agros unter den Beobachtern, die haben schon gedacht, ah, vielleicht jetzt, ne? Hätten die damals eine Videokamera gehabt, ne? Dann hätten die wahrscheinlich angeschmissen, um so eine schöne Tierblutszene zu filmen, ja. Oder damals war die alten Kameras, die musste man noch so drehen mit der Hand, ne? Und sie drehten, gleich wird der Löwe auf die Antilope springen. Und er drehte und drehte. Und wenn er mit Noah nicht abgesoffen ist, dann steht er noch heute da und dreht. Weil das ist nicht passiert. Weißt du, was nämlich passiert ist? Der Angriff blieb aus. Ja, die Frage ist ja, wer hat denn die Tiere überhaupt in die Arche gelotst? Ich will es dir sagen. Das war der Heilige Geist. Da ist keiner nach Afrika gegangen und gedacht, hey Löwe, komm mal raus, du hast einen Termin mit Noah oder so, ne? Nein, keine Missionare von der Liebenzeller Mission oder so, die gesagt haben, hey, ne, Elefant, gib mir mal deinen Rüssel, ich zieh so ein Stück, geh mal los, ne? Nein, nein. Der Heilige Geist ist um die ganze Erde gegangen und hat sich die Tiere rausgesucht, hat ihnen einen übernatürlichen Impuls gegeben und dann haben sie sich in Bewegung gesetzt und sind Richtung Arche gegangen. Und noch etwas. Der gleiche Geist, der Tiere in Bewegung setzt, bricht auch Naturgesetze. Denn es ist ein Naturgesetz, wenn ein Löwe eine Antilope sieht und er ein paar Tage nichts gegessen hat, und bei der Wanderung ist das durchaus möglich, dass er sie reißt. Aber der Löwe blieb harmlos, denn das Gesetz des Tötenmüssens war außer Kraft gesetzt. Denn dieser Geist, der die Tiere gebracht hat, ist auch ein Geist, der Naturgesetze bricht. Und ich kann mir vorstellen, dass dann damals Menschen hineingeschaut haben, in die Arche reingeguckt haben und gesagt haben, boah, das ist ja heftig. Die Tiere, die sitzen hier alle friedlich. Noah, du scheinst recht zu haben. Vielleicht hat Noah dann gesagt, du, kein Problem für dich. Schnapp dir deine Familie, den Elefant, den drücken wir ein bisschen an der Seite, den Ochsen ein bisschen nach links, riecht ein bisschen, aber du bist in Sicherheit. Wir finden hier schon Plätzchen für dich. Ne? Und vielleicht hat er dann gesagt, ja, ja, ist schon richtig, aber ich habe noch ein paar Sachen zu tun. Ich muss noch was erledigen. Nächste Woche, Noah, nächste Woche bin ich dabei. Und Noah sagt, du, ich weiß nicht, wann das hier losgeht. Wenn du jetzt weißt, dass da in der Arche dein Platz ist, dann schnapp dir deine Familie und komm heute, schieb es nicht auf morgen. Das war damals. Und wie ist es im 21. Jahrhundert? Ich sag dir was. Seit Pfingsten, seit der Geist Gottes auf die Erde gekommen ist, ist er wieder unterwegs und geht um den ganzen Erdball. Kommt an Menschenherzen vorbei. Diesmal sind nicht Tiere unterwegs, diesmal sind Menschen unterwegs. Und seit 2000 Jahren hat er überall Menschen erweckt, hat überall Menschen klargemacht, Jesus ist das Schiff der Rettung, komm und setz dich in Bewegung. Und mittlerweile ist das angeschwollen zu einem Konvoi der Erlösten. Und der Geist Gottes zeigt dir, wo du hingehen musst. Und noch etwas tut der Heilige Geist, wenn du in diesem Strom mitschwimmst, in dem Strom der Erretteten, dann bricht er damals wie heute wieder Naturgesetze. Du bist aggressiv, du kommst unter den Geist und du wirst freundlich. du bist gezwungen, diese oder jene Sünde zu tun, du wolltest schon gerne anders werden, du hast es schon versucht mit Religion, es hat nicht geklappt, du kommst in den Strom und du wirst verändert. Auch heute bricht der gleiche Geist Naturgesetze, denn das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur. Zurück zu Noah, zum traurigsten Abschluss dieser Geschichte. Das heißt in Vers 16b, und ich habe ihn bewusst bei 16a gestoppt, und Gott schloss hinter Noah zu. Gott schloss hinter Noah zu. Und dann kam die Sintflut. Vers 18, die Wasser nahmen Überhand, wuchsen sehr auf der Erde, sodass die Arche auf den Wassern fuhr. Und alles ging unter. Und es war zu Ende mit der Menschheit. Das war, und Hunderte werden es vielleicht noch versucht haben. Als dann der Regen kam, als dann die Fontänen aus der Erde hochgeschossen kamen und alles unter Wasser gesetzt haben, da haben die Leute kapiert, Noah hat recht gehabt. Und wahrscheinlich rannten sie dann zur Arche. Das war dann nicht der Geist des Friedens. Da wollte jeder der Erste sein. Man hat sich von der Rampe runtergestoßen, vielleicht irgendwie hing man noch dran, man hing noch dran und einer klopfte, Noah, hey, kannst du dich erinnern? Ich war der, der gesagt hat, nächste Woche komme ich. Ich habe ganz viel Geld dabei. Ja? Mach auf! Mach die Tür auf! Du hast doch gesagt, du hättest einen Platz für mich. Und Noah steht hinter der Tür und weint. Denn Gott schloss hinter Noah zu. Er konnte nicht mehr öffnen. Wie wird es bald sein? Wie wird es bald sein? Nein, es kommt keine Flut mehr über die Erde. Das hat Gott versprochen. Das sehen wir jedes Mal, wenn wir den Regenbogen sehen. Es kommt keine Flut mehr über die Erde. Aber es kommen Fluten der Gerichte über die Erde. Die Bibel spricht von Zornesschalen. Die Bibel spricht von Siegelgerichten. Die Bibel spricht von Posaunen. Ich mag nicht darüber reden, aber ich muss es als Evangelist tun. Das ist mein Job. Und ich muss es dir sagen. Fluten der Gerichte werden kommen. Aber es gibt die Arche. Und die heißt Jesus. Aber jeder, der die Arche verachtet hat, der das Kreuz verachtet hat, der nicht so ganz da dran war, nur so halb, oder der es auf später verschieben will, der kommt zu spät. Weißt du, auf der European Bike Week, da stehen wir dann da, dann verteilen wir die Biker-Bibeln, versuchen Gespräche zu führen. Und ich kann mich gut an eine Situation erinnern, kam ein Mann an den Stand, musterte so unsere Schriften und so, guckte mich an, ich hielt ihm eine Biker-Bibel entgegen und ich sagte ihm, möchtest du nicht eine mitnehmen? Nein, nein, sagte er, ich brauche doch keine Bibel. Da habe ich gesagt, weißt du was, auf der Titanic haben sie auch gesagt, ich brauche doch kein Rettungsboot. Und was ist passiert mit der Titanic? Als der Eisberg die Titanic von der Seite aufgeschlitzt hat, standen die Matrosen und die Stewards auf der Reling, die Passagiere der ersten Klasse mit ihren Schrimps und mit ihren Trüffeln und mit ihrem Rotwein saßen da noch ganz entspannt und dann haben die Offiziere gesagt, in die Rettungsboote, die Titanic sinkt, dies ist keine Übung. Und sie haben sie ausgelacht, dieses Schiff ist unsinkbar. Wir lesen von der Arche, dass die Arche abgehoben hat. Durch den Gesetz des Auftriebes, durch die Wassermassen unter dem Bug, hob sie ab und fuhr auf dem Wasser. Und weißt du was? Alle, die in der Arche Jesu sind, werden auch eines Tages abheben. Es heißt in 1. Thessalonicher 4, Vers 17, dass wenn Jesus wiederkommt, werden wir mit ihm in die Luft entrückt und werden bei dem Herrn sein alle Zeit. Hey, sind das nicht gute Nachrichten! Ja. Halleluja! Und weißt du was? Als die Arche abhob, standen möglicherweise auch Leute auf einem Hochplateau, die das noch nicht so richtig mitgekriegt haben und sagten sich, boah, endlich sind wir die los. dieser Noah da mit seinem, komm in die Arche, Gericht kommt und die Söhne. Und möglicherweise haben die auch, in Anführungszeichen, evangelisiert. Die sind jetzt da in ihrem Kasten, haben da ihre Lobpreismusik an. Wir hören hier gar nichts mehr. Endlich sind wir sie los. Und wer weiß, nach der Entrückung, wenn die Kinder Gottes weg sind, sagen die Leute vielleicht auch, endlich sind wir sie los. Aber dann kommen die Gerichte. Sie werden kommen. Alles, was Gott versprochen hat, was gut ist, kommt. Und alles, was Gott versprochen hat, was nicht so angenehm ist, das kommt. Die Siegel werden aufgebrochen, die Posaunen werden erschallen und die Zornesschalen werden ausgegossen. Wenn du das mal lesen willst, Offenbarung 16 ist keine Nachtlektüre, aber das wird kommen. Und wenn ich das so sage, regst du dich vielleicht auf. Wie kann man über einen Gott predigen? Wie kann Gott sich so darstellen? Einen zornigen Gott. Reg dich doch nicht über einen zornigen Gott auf. Dieser zornige Gott wird 7 Jahre zornig sein. Aber 2000 Jahre hat er der Erde seine Güte offenbart und seine Gnade in Jesus Christus. Wie kannst du dich darüber aufregen? Und die Gnade Gottes ist hier. Und dieser gnädige Gott hat dein ganzes Leben lang Noah in dein direktes Umfeld platziert. Da ist deine Omi, die für dich gebetet hat. Da ist der Jungscherleiter, der dir aus der Kinderbibel vorgelesen hat. Da ist der durchgedrehte Holy Rider, der dir eine Bikerbibel in die Hand gedrückt hat. Gott hat überall seine Noahs platziert. Nochmal zurück zu 6500 vor Christi. Gott schloss hinter Noah zu. Noah konnte nicht aufschließen. Denn Gott hat zugeschlossen. Und die Leute waren an der Arche, klopften. Noah konnte nicht öffnen. Und wenn die Gemeinde Jesu entrückt ist und wenn die Gerichte kommen, stehst du vielleicht auch da und sagst, Herr Jesus, tu mir auf. Tu mir auf die Tür der Gnade, die jetzt verschlossen ist. Und Jesus steht da, siehe, ich habe den Schlüssel Davids. Ich schließe ab und niemand schließt auf. Und ich möchte dich fragen, ganz ernsthaft fragen, eine Frage, die du nur selbst beantworten kannst. Bist du in Jesus oder nur so an Jesus dran, dass du sagst, Gott, finde ich irgendwie cool. Das ist gut, das ist der erste Schritt, aber es wird dich nicht retten. Ist jemand in Christus, dann darf er die Gnade Gottes genießen. Jetzt schon auf der Zeit, in der Zeit seines Lebens und darüber hinaus bis in alle Ewigkeit. Aber das reicht nicht, wenn du nur Gott irgendwie cool findest und ihn für möglich hältst. Du musst eins werden mit dem, was am Kreuz auf Golgatha für dich geschehen ist. Bist du pro Gott oder bist du wiedergeboren? Und Jesus sagt, alle, die pro Gott sind, die kommen schon irgendwie klar. Er sagt, nein, wenn du nicht von Neuem geboren bist, wirst du das Reich Gottes nicht sehen. Und heute ist dein Geburtstag, weißt du das? Wenn du heute wiedergeboren wirst, kannst du zweimal im Jahr Geburtstag feiern. Den Tag deiner biologischen Geburt und den Tag deiner geistlichen Geburt. Und ich sehe hier in dieser Versammlung möglicherweise Lebenspartner von gläubigen Christen. Ich sehe Ehepartner. Der eine ist drin, der andere ist nur dran. Ich sehe Abenteurer. Ich sehe Glückssucher. Ich sehe Frustrierte. Ich sehe Leute, denen steht das Wasser bis zum Hals. Ich sehe Aussteiger, die kein Land mehr sehen. Ich sehe Sünder, die in einem Meer von Leid, Schuld und Tränen ersticken. Ich sehe Leute, die dabei sind, unterzugehen, ob sie es merken oder nicht. Ich sag dir, Jesus ist dein Rettungskreuzer und das Wort vom Kreuz ist deine Rettungsdurchsage. Du musst zu Jesus kommen. Du musst dich durch sein Blut reinigen lassen von deiner Schuld. Du wirst in Sicherheit gebracht und ich sag dir noch was. Dies hier heute, dies ist keine Übung. Dies ist ernst. Und du bist aufgefordert zu kommen zu Jesus, deinem Retter und Erlöser. Ich möchte die Band bitten, wenn die nicht noch irgendwo unterwegs sind, ein Lied zu spielen. Und anschließend möchte ich dir sagen, wie du das festmachen kannst. Du hast gehört, du brauchst es und ich erkläre dir, wie es wird. Wie man von Neuem geboren wird und wie man Jesus findet. Bis gleich.